So, alle Systeme bereit, Lift off. Es geht wieder los an einem Sonntag, den 14. Juni 2026 um 12.08 Uhr. Es ist Mittag an einem Sonntag. Der Sommer kommt erst nächste Woche wieder. Jetzt gerade so ein bisschen so in between, wie Linkin Park sagen würde in dem besten Album Meteora. Was geht?
Ja, Lift off, genau. Ich finde auch, das Wetter ist irgendwie spannend gerade, weil ich gucke ja immer ganz gern so ein bisschen diese Beachvolleyball-Tour. Gerade und nicht so mal an den Wochenenden, dann ist immer irgendwie, an zwei Wochenenden ist es, dann ist irgendwie drei Wochen Pause, dann ist es wieder zwei Wochenenden. Und die haben so Pech dieses Jahr, dass es immer regnet, wenn diese Tour quasi stattfindet und das alles draußen und Beachvolleyball wird weitergespielt, da gibt es keine Unterbrechung oder so, sondern dann zocken die halt da im Regen, ist richtig gräulich. Und ich merke es bei mir beim Leichtathletik mittwochsabends, dass ich die letzten Wochen immer so, ja, nehmt mal Hallenschuhe mit, ist noch nicht ganz klar, wie das Wetter irgendwie ist und so. Ach, es nervt mich schon ein bisschen, ehrlicherweise. Ich finde es temperaturmäßig völlig fein, ich finde es voll angenehm so die ganze Zeit eigentlich, aber dieser Regen nervt mich ein bisschen.
Ja, vor allem mich hat es erschreckt, ich habe mir die Wetterprognose für nächste Woche geschaut und dann stand auf einmal 37 Grad wieder.
Alter, ich habe es gar nicht gesehen,
das ja. Das hat sich jetzt ein bisschen nach unten korrigiert, sind nur noch 34 Grad, also halb so wild. Aber dieses, dieses Schwankende ist halt, also du kannst dich, ja, also ja, gerade ist es perfekt von der Temperatur her, man kann richtig gut schlafen, alles ist fein. Aber es fühlt sich nicht so richtig nach Sommer an, weil die Sonne irgendwie fehlt, es ist dauerhaft bewölkt und irgendwie, wenn jetzt ein bisschen die Sonne rauskommen würde, wäre es perfekt.
Ja, und vor allem, wenn es jetzt wieder so 34 Grad werden, dann ist es wie so vor, weiß ich nicht, drei, vier Wochen, wo es schon mal war, wo man sagte, fuck, wenn ich jetzt vor die Tür gehe, ist es einfach viel zu warm. Also, ne, ich will irgendwie mich einfach irgendwo einschließen. Und das heißt, es kommt gar nicht so diese Sommerstimmung auf von wegen so, ja, man ist jetzt einfach draußen, weil draußen ist voll geil und man genießt es irgendwie so. Bin ich genug eingeschmiert? Ah, es ist total heiß. Ich kann nicht länger als eine Stunde irgendwie jetzt in der Sonne sein, weil sonst verbrenne ich und das ist viel zu warm und so. Deswegen irgendwie so diese klassischen 28 Grad und Sonne wären mal ganz cool.
Das stimmt, ja. Dieses Jahr ist ja so ein krasses El Niño-Jahr, habe ich irgendwo gelesen. Und deswegen ist wieso wahrscheinlich nicht mit konstanten Temperaturen, sondern eher sehr schwankenden Extremen irgendwie zu rechnen. Deswegen hab ich mich mental schon drauf eingestellt.
Ja,
entweder 40 Grad oder 20, es gibt nichts dazwischen. Pech.
Ja, und das Problem ist wohl bei diesen El Niños, die sind ja, also es gibt ja El Niño und El Niña. Ich glaube, es ist irgendwie die so der Sohn und die Tochter oder die Kleine und der Kleine oder so. Irgendwie Bruder und Schwester, irgendwie sowas. Auf jeden Fall das. Und in der Regel ist es so, der El Niño, der wärmt quasi sozusagen ein bisschen auf und El Niña kühlt wieder so ein bisschen ab. Und das Problem ist wohl, dass El Niña immer schwächer quasi wird. Und deswegen ist so ein Super El Niño, wie er jetzt genannt wird, relativ problematisch, weil der nicht mehr eingefangen wird sozusagen. Das heißt, die Klimaforscherinnen und Forscher rechnen damit, dass durch diesen Super El Niño, wo man sagen könnte, ja, hat man halt mal so jetzt irgendwie drei, vier Monate painful Wetter und das ist irgendwie nicht so geil. Das Problem ist wohl, dass der aber quasi so den Standard, also den Mittelwert quasi einfach relativ stark nach oben setzt und der dann erstmal da wieder bleiben wird und nicht mehr nach unten gesetzt wird. So. Das ist wohl so ein bisschen das große Problem an dem, der jetzt da irgendwie kommen wird.
Plus und so ein paar Monate halt Extremwetterbedingungen können halt auch, also sind halt verheerend für Ackerbau, ne, und solche Sachen. Das heißt, je nachdem, ich habe ja auch mitbekommen, hab mal gelesen, dass tatsächlich bei uns jetzt in Breitengraden gar nicht so krass ist. Yes. Aber du hast irgendwie so Länder wie Brasilien oder sowas, wo es dann halt extrem spürbar ist und wenn du da irgendwelche, weiß nicht, Kakaoplantagen hast, dann haben die halt den Struggle des Jahrhunderts und haben dann im Zweifel halt super schlechte Ernten. So. Ja. Oder weil es halt auch zu kalt werden sollte oder zu warm. Und das, ich habe hier nur mitbekommen, dass viele, viele Rohstofftrader schon ein El Niño schon seit Monaten antizipieren und da, also du merkst es an den Märkten immer, dass da so halt Unsicherheit drin ist, so wie wird es dieses Jahr ausfallen, wie viel Schokolade gibt es dann und was kosten die mittlerweile 90 Gramm Milka dann demnächst im Supermarkt? Fragezeichen.
Ja, hab ich dir schon mal immer von erzählt, das ist eigentlich immer ganz witzig hier, so dieser Dr. Marc Benecke, weißt du, der, dieser Forensiker, kennst du den, mit den Insekten immer so Leichen untersucht und so früher, und der ist jetzt ja so eine Art Klimaforscher oder Klimajournalist geworden quasi, und der fasst eigentlich einmal im Quartal immer ganz gut zusammen, was gerade so die aktuelle Forschung irgendwie ist aus allen möglichen Bereichen, hat irgendwie dann auch mal ganz spannend so jetzt in letzter Zeit so chinesische Wetterdaten und Forschung quasi mit einbezogen, weil die ja sonst hier im Westen immer relativ untergeht und so. Das ist einfach mal so übereinander gelegt und diese Reihe heißt quasi Time is Up. Also nach dem Motto, ja, wir haben alle verloren, so ungefähr. Das ist immer so ein bisschen Stimmung, aber ist eigentlich eine ganz witzige, also witzig ist sie ehrlich, ich weiß nicht, aber ganz nüchterne, coole Presseschau sozusagen, wenn man so einmal im Quartal kann man dann mal so gucken, okay, wie hat sich jetzt das zuletzt zuvor im Quartal davor verändert und was sind gerade so, was sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, finde ich immer ganz interessant, mal zwischendurch mir anzugucken. Ich glaube, man darf da nicht zu zart beseitet sein, weil man sonst denkt, ja, lohnt sich das alles noch? Wozu bin ich eigentlich noch hier? Und dann kriegt man schnell das Gefühl, so, das macht irgendwie alles eh keinen Sinn. Ja. Aber genau, da ging es nämlich auch ein bisschen darum, das fand ich ganz spannend, dass was ich unterschätzt habe, dass zum Beispiel in Australien, glaube ich, oder so letztes Jahr, oder ich weiß nicht, ob es Australien war, ich glaube schon, dass da so Bodentemperaturen mal gemessen wurden und man einfach gemerkt hat, naja, die Sohle von den Leuten schmilzt einfach, wenn die über den Asphalt gehen. Also, dass einfach die Bodentemperatur so heiß ist, dass die Leute nicht mehr rausgehen können. Und weil man ja ganz häufig so an so Ernteausfälle und so weiter denkt, das spüren dann irgendwie wir, weil wir dann mehr Geld bezahlen müssen, blablablub. Aber da wurde mir nochmal klarer, was heißt eigentlich dieses Flecke der Erde werden vielleicht unbewohnbar. Damit ist nicht zwingend gemeint, ja, die haben halt, da ist das Wasser verdunstet und irgendwie die können nicht mehr essen, sondern ja, das ist einfach zu heiß, um da zu leben. Du kannst einfach nicht mehr da leben, weil es zu heiß ist. Und das finde ich mir nochmal so eine krasse Perspektive.
Ich finde, man merkt halt, wie fragil unsere Konstrukte alle sind, wenn man halt so Momente hat, die so total banal klingen, wie jetzt mit der Brücke hier. Wo du einfach merkst, so, es ist ein Brückenstück über einen Fluss, der jetzt auch nicht der Amazonas oder der Nil ist, sondern nur der Rhein in Anführungszeichen. Wo du halt merkst, oh krass, es sind so kleine Veränderungen, an die man im Alltag gar nicht denkt, aber wenn sie dann passieren, merken auf einmal alle TikToker dieser Welt, dass sie ein Fake-Video machen müssen, wie schlimm jetzt ihr Leben geworden ist, wenn diese Brücke nicht mehr geöffnet ist. Und das meine ich mit so Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, aber bei dieser ganzen Klimaveränderung ist das ja genauso. Ob es jetzt zu heiß ist, zu kalt, ob jetzt irgendwie ein bestimmtes Lebensmittel nicht mehr wachsen kann, ob jetzt, weiß ich nicht, das Wasser plötzlich irgendwie nicht mehr da ist oder halt auf einmal doppelt gefiltert werden muss, weil da irgendwelche Bakterien sich ansiedeln oder Algen plötzlich sind, die vorher nicht da waren, weil es nicht heiß und so weiter. Also so viele Beispiele, an die man gar nicht denkt, aber je länger man drüber nachdenkt, desto mehr Dinge fallen einem ein, die dann, wo man erstmal überlegen muss, wie mache ich das dann? Ja. Trage ich jetzt Stahlkappen drunter, die dann nicht so schnell schmelzen?
Ja, hat ja Corona auch irgendwie gezeigt, ne? Wie so eine Sache, wo keiner mit gerechnet hat, auf einmal so, irgendwie verändert sich gerade vieles und irgendwie spüren wir noch Nachwirkungen davon auf psychischer Ebene, auf die Märkte immer noch und so weiter und so fort. Irgendwas hat das ja gemacht irgendwie mit der Welt und das war ja nur halt so ein Virus halt irgendwie, ne? Und ich finde, da gibt es so super viele, genau, ich glaube, du meinst ja nicht Kleinigkeit im Sinne von so kleinen Sachen, sondern eher so punktuelle Sachen auch so, ne? Dass man halt irgendwie so sagt, so, da gibt es so eine Sache, die erstmal gar nicht für sich genommen gar nicht so wild ist, ein Virus, wir kennen Viren und so und auf einmal passiert da irgendwas, ne? Dass man so denkt, wie jetzt dieser super El Niño, klar, über den wird berichtet, aber ich glaube, die Menschen können erst dann richtig verstehen, wie es halt ist, wenn sie halt die Auswirkungen dann spüren. Ich habe das mit meinem Bio-Grundkurs mal so ein bisschen, wir hatten gerade Öko und haben so ein bisschen Klimawandel bla bla gemacht und es war eigentlich ganz spannend, weil ich die dann eben mal so ganz ehrlich gefragt habe, so, wie sieht's denn eigentlich aus so, ne? Es gibt immer Jugendstudien und so, die sagen, ey, ihr habt irgendwie gerade, oder vor 3-4 Jahren war das so, ihr habt alle Angst vor dem Klimawandel und macht ja eh alles keinen Sinn mehr, letzte Generation, diese ganze Diskussion. Und das wurde jetzt in den letzten Studien eher so von Kriegsangst abgelöst, so ehrlicherweise, ne? Das hat sich ein bisschen, ne, Klimawandel ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und die waren aber ganz witzig, weil ich würde sagen so, weiß ich nicht, so die Hälfte von denen hat quasi so gesagt so, ja, ich mache mir schon Sorgen um meine Enkel. Und weil ich bin ja nicht die Generation, die es betreffen wird. Und man war so, naja, also wie soll ich dir das jetzt erklären? Also es wird genau euch ganz schön erwischen, ehrlicherweise wahrscheinlich. Also wir werden alle irgendwelche Auswirkungen noch spüren. Auch ich, alter Mann, noch werde da irgendwie was von spüren. Also wenn man damit rechnet, dass 2050 da schon relativ viel sich erstmal wieder wandeln könnte und erstmal passieren wird, da leben die ja alle sehr wahrscheinlich noch. Und das fand ich mal spannend, dass anscheinend so bei den Jugendlichen trotz aller Klimaaufklärung und so weiter und so fort trotzdem so ein bisschen im Kopf ist, ja, also meine Enkel, da mache ich mir schon manchmal Gedanken drüber. Mhm. Die sind gerade so 18.
Ja. Das ist irgendwie interessant, weil das scheint sich so zu verschieben, ne? Wie du gesagt hast, von, okay, eigentlich weiß ich nicht, ob ich selber noch in den nächsten Jahren noch irgendwie ein Leben haben kann, bis hin zu meine Enkel. Und ich weiß, also faktisch, ich glaube, ist es sogar die gesündere Einstellung, glaube ich, für einen selbst, das in die Zukunft zu schieben, weil ich glaube, sonst fehlt dir jegliche Motivation für irgendwas. Absolut. Weil sonst sagst du, wie mache ich das irgendwas? Also kann ich auch direkt alles sein lassen oder ich gehe so ganz andere extrem. Und deswegen finde ich das von der Perspektive ganz smart, sagen, ja, man darf es nicht ausblenden, aber es ist auch nichts, was mein Leben jetzt dominiert in jeglicher Hinsicht. Mhm. Weil ansonsten, wie gesagt, lohnt sich ja gar nicht. Also stell die Frage nach den Enkeln. Wofür? Mhm. Fragezeichen. Deswegen finde ich das irgendwie ganz gut, glaube ich.
Ja, genau, gut, wie ich es auch finden. Da finde ich es auch eigentlich, also so ein bisschen, ich kann verstehen psychisch, warum man das macht. Ich will jetzt dem mal unterstellen, dass das jetzt nicht zwingend eine smarte Entscheidung ist, also keine bewusste, so ein bisschen so, ich muss mich schützen, sondern es ist eher ein, naja, mir fehlen da irgendwie so ein bisschen Infos. Und die Frage wäre halt so ein bisschen, jetzt aus ökologischer Sicht oder aus Globalisation, wie auch immer, wenn wir alle quasi denken, ne, ja, das betrifft irgendwie unsere Enkel, dann macht halt irgendwie im Zweifel auch keiner was, ne? Dann schützen wir uns so ein bisschen. Also, das heißt, da macht keiner was, klar, sind irgendwie uns Enkel wichtig im Zweifel, bla bla bla. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, was die Klimaforscher bei ihrem Klimagipfel immer wieder dann melden. So dieses, ja, Leute, also ihr werdet es irgendwann spüren und dann seid ihr auf einmal alle ganz panisch und dann werdet ihr sagen, hätten wir mal, aber. Wir können es euch nur immer wieder sagen, ihr werdet es spüren, die Zahlen korrigieren sich immer weiter nach unten, also im Sinne von, erst war es 2100, jetzt ist es irgendwie 2050 und so. Wir sind halt auf dem Gaspedal und und ich glaube aber auch, wir werden die Menschheit da in der Form jetzt auf gar keinen Fall ändern, das wird nicht funktionieren und deswegen muss man eben dann da sozusagen in gewisser Weise vor die Wand fahren und muss dann versuchen zu reagieren. Was halt schade ist, finde ich, für so, keine Ahnung, nimm ne Australien, nimm Afrika, nimm Argentinien und so weiter und so fort, diese Länder, weil die einfach nicht, selbst wenn die sich jetzt dem Ganzen schon bewusst sind, vollkommen, ne, und wissen, ey, wir sind die, die am Arsch sind nachher, nicht so die Mitteleuropäer im Zweifel und so, sondern die werden auch leiden, aber wir sind eigentlich die, die richtig am Sack sind. Aber die haben halt nicht die politische Macht sozusagen, irgendwas global zu verändern und hat ja auch nicht jeder Einzelne, haben wir als Europäer ja im Zweifel auch nicht alleine. Deswegen, das finde ich immer so ein bisschen, ja, das ist irgendwie so ein bisschen schade. So, weil man
ich
so
glaube denkt, halt, was halt auch total schwierig ist in dem Diskurs, ist, was ist die Lösung? Mhm. Ich glaube, da hast du, glaube ich, einfach auch diese zwei Lager, die einen sagen halt, runterfahren, ne? Bremsen quasi, die anderen sagen, Gas geben und halt eben Richtung Veränderung der Atmosphäre durch Engineering quasi. Und ich glaube, allein das ist halt der Konflikt, wenn man alle drauf gucken würde und sagen, das ist unser, so lösen wir das Thema, dann wäre es mal einfach. Aber ich glaube, allein das ist halt die, wie soll ich sagen, die Frage, allein bei der Frage wird man es halt nicht hinbekommen, sich einig zu werden, global. Und das ist, glaube ich, daran. Und deswegen finde ich das smart zu sagen, ja gut, es hilft jetzt nichts. Ne? Also ich kann jetzt noch so lange drüber grübeln und sagen, wie löse ich das Problem? Kannst du es halt allein nicht lösen? Ja, und ich finde auch, was diesen Prognosen angeht, ist halt, das erinnere ich mich noch sehr gut dran. Wir hatten in der Uni ESG, Nachhaltigkeit, also halt im Bezug auf Unternehmensführung, also wie führst du Unternehmen halt nachhaltig und sozial und so weiter. Und haben wir diese Texte aus den 80ern, es gab ja in den 80ern diese große Klimabewegung nochmal. Und da hieß es halt auch 2020 seid ihr alle weg, ne? Und das ist halt immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite versuchst du natürlich richtigerweise zu sagen, hey, guck mal, das ist ein Thema. Auf der anderen Seite stellst du halt sehr absolute solche Daten in den Raum. Und das, wenn es halt dann nicht passiert, das ist halt dann nochmal schwierig für deine Kredibilität, ne? Weil du dann sagst, hey, aber ich hab doch gesagt, in 40 Jahren ist vorbei. Aber es ist voll okay. Und das ist halt, das finde ich, das Schwierige ist halt auch an der anderen Seite, ne? Auf der einen Seite versuchst du halt zu sagen, hey, da ist ein Thema, wir müssen irgendwie dran. Aber sobald du quasi sehr konkret wirst und es dann nicht kommt, wie du vorher gesagt hast, wie bei Fußballwetten und sagst hier, die gewinnen 5-0, wie ich gestern getippt habe, auf die Schweiz gegen Katar, dann ist auf einmal plötzlich dann so, ah, gut, aber was war denn damals, hast du auch gerufen, das bist du so ein bisschen dieses Problem, der dann am Wolf schreit.
Ja, also, ja. Ja, das Schöne ist, dass ja da Forschung sich so ein bisschen weiterentwickelt hat, du hast ja jetzt mittlerweile eigentlich dann immer diese ganzen, du hast so wie im Aktienmarkt quasi hier, wenn Cathie Woods sagt, was passiert mit Tesla und was passiert mit Bitcoin, du hast halt irgendwie so Prognosen, so du hast diese.
Sie hat auch ihre Kredibilität verloren.
So, ne? Du hast diese 5 Graphen sozusagen, ne? Du hast dann so, okay, wir haben irgendwie Worst Case, wir haben Best Case, wir haben das und das und das. Und diese Graphen werden sozusagen jährlich ja irgendwie angepasst in einer gewissen Form. Deswegen, ich glaube, die seriösen Forscherinnen und Forscher, die man ja gerade zumindest, also die wir im Unterricht dann auch, die ich da irgendwie so raussuche dafür, die sind jetzt nicht, die sagen, okay, wir werden alle sterben 2050, sondern du hast halt so dieses, okay, das war das Worst-Case-Szenario von vor 5 Jahren, das ist jetzt gerade unser Normal-Case geworden sozusagen, weil wir gemerkt haben, wenn wir diese Berechnungen folgen, sind wir irgendwie da auf dem Weg und das können wir beobachten. Und die Messwerte, ich glaube, wir haben deutlich mehr Messwerte als in den 80ern, könnte ich mir jetzt vorstellen. Na, dass es einfach mehr,
sollte,
ja, mehr Wissen sozusagen gibt und deswegen die Forschung sich verbessert hat. Aber klar, natürlich, also wie soll ich sagen, es wird sich ja nachher keiner traurig sein und sagen, hey, es hat irgendwie doch funktioniert. Wir wissen gar nicht so richtig, warum, aber irgendwas hat funktioniert. Ich würde dir auch zustimmen, dass es diese zwei Lager gibt, so diese beiden Extreme, die hast du ja irgendwie immer bei Diskursen, gerade diese krasse Polarisierung. Ich glaube, dass man dann häufig so Zwischentöne eben nicht hört, so die es ja eben auch gibt, so deswegen, die werden oft so ein bisschen verschwiegen. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, ja das Problem, also eins der grundsätzlichen Probleme wäre aber auch, dass es halt in der Forschung ganz viel diskutiert wird und in Social Media vielleicht im Zweifel diskutiert wird und so, aber in der Politik halt, also ich habe nicht das Gefühl, dass da gerade sich Menschen hinstellen, egal für welche Länder, die ich jetzt mitbekomme, ne? Ich bin jetzt nicht der Große, ich informiere mich über alle Länder, die ich irgendwie kann, dass man da zumindest nicht sieht so, hey, liebe Bevölkerung, liebe Weltgesellschaft, wie auch immer, wir haben diese zwei Wege, wir haben, ey, wir könnten jetzt irgendwie bremsen oder wir können irgendwie Gas geben. Unsere Ideen sind gerade die und die, lasst uns lieber ein bisschen Gas geben, weil wir erhoffen uns das und das und das, hier haben wir Hinweise dafür. Oder andere Länder, die sagen, ey, lasst uns bremsen, weil es ist völlig unrealistisch, dass wir das und das erreichen, deswegen wollen wir das nicht. Ich habe das Gefühl, da gibt's, also die Strategien werden zumindest nicht so publiziert. Also zumindest ist das nicht so Thema, sondern es wird halt irgendwie so ein bisschen verschwiegen, weil man vielleicht Angst vor diesem Diskurs auch hat, weil man eben Angst hat, dass man diese so Hoffnung oder so Optionen aufmacht, wo man nachher keine Lösung für hat. Und dann sagt die Bevölkerung, ja, jetzt sagt ihr uns, es ist nicht so geil, aber so richtige Lösung habt ihr irgendwie auch nicht. Und deswegen macht es vielleicht keiner so richtig.
Ich hoffe, es gibt halt auch so, also in der Konstellation der Länder gibt es halt auch nicht so viel Sinn, quasi jetzt aus Eigeninteresse sich diesem Thema zu widmen, weil man halt gerade an anderen Baustellen quasi dran ist, wo man sagt, okay, das ist bedrohender für die eigene Existenz, in welcher Form auch immer, dass man das interpretiert aus verschiedener Perspektive und sagt, ja, ich habe gerade andere Probleme, die kritischer sind. Ja. Deswegen glaube ich, sehe ich jetzt auch kein Szenario, wo das plötzlich auf einmal dann doch wieder Thema wird. Genau. Außer es passiert halt natürlich irgendwas und irgendwas schreit und sagt, Hilfe, Hilfe. Aber das ist dann wieder das, was du meintest, das ist dann die Reaktion auf das, was dann passiert und nicht die präventive Variante davon.
Ja, und eben so den Global Playern, die es gerade, über die man so spricht, so die großen, ne, sagen wir jetzt einfach China, Russland, Nordamerika, Europa, whatever, so ein bisschen, ne? Das sind ja auch genau im Zweifel die es als letztes im Großen sozusagen treffen wird, sozusagen. Ne? Die werden natürlich die Probleme durch irgendwelche Handelsdinger haben und denen wird dann, ne, letztes Jahr war ja auch schon Kaffee super teuer und die Bevölkerung fuckt sich darüber ab. Ja, aber in anderen Ländern ist es halt dann einfach brennt, so ungefähr. Und dann, und genau wie du sagst, ne, was man ja gerade beobachtet, ist ja dann auch einfach die Priorisierung anders, was man ja auch verstehen kann, so, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Geld im Portemonnaie, mir geht's irgendwie gerade dreckig und jetzt will mir die Politik irgendwie verkaufen. Das Wichtigste ist aber, dass wir in 25 Jahren noch hier gut leben können, sozusagen. Und vor allem, dass es auch dann irgendwie unseren Partnerländern in Südafrika oder in Südamerika irgendwie gut geht. Also die Stimmung nehme ich gerade nicht wahr. Also das auf fruchtbarem Boden treffen irgendwie. Ja. Selbst wenn die Leute sagen, dafür haben wir keine Klimaflüchtlinge, vertraut mir, aber das hat, sieht ja dann auch keiner. Also das ist ja.
Das ist halt zu weit weg, ne?
Ja, voll.
Deswegen glaube ich, finde ich es ganz gut, sag gut, bevor ich mich jetzt verrückt mache und sage, ich bin jetzt irgendwie, ich deklariere mich selbst als Teil der letzten Generation und bin ich halt eben lieber. Hey, vorsichtig und pass ein bisschen auf, aber mach jetzt irgendwie, lebe mein Leben trotzdem und hoffe, dass meinen Enkeln gut geht. So.
Ja, und gleichzeitig sind sie ja trotzdem, also so meine Wahrnehmung, trotzdem informiert einigermaßen so. Ne? Es ist nicht so, als würden sie jetzt einfach die Augen verschließen und einfach irgendwie sich wegducken, sondern mein Eindruck ist schon, dass die einen Peil davon haben und deswegen grundsätzlich das Thema ja auch interessant und wichtig irgendwie finden, weil wenn man jetzt sagt, wir nehmen das Thema einigermaßen ernst, brauchst du ja auch junge Leute, die da in die Forschung gehen und da in die Entwicklung gehen und sagen, ey, ich will vielleicht jemand sein, der dafür sorgt, dass es eben ganz geil besser wird. Weil wenn jetzt alle, ne, sagen würden, ich duck mich jetzt weg und mach die Augen davor zu, ja, dann wird es auch keine Lösung geben, weil alle anderen Sachen priorisiert werden. Und das habe ich zumindest den Eindruck, dass das ja schon irgendwie auf dem Schirm ist so noch. Und deswegen Das ist vielleicht ein ganz okayer Umgang von den jungen Leuten damit, ja.
Meritou.
Was sagen denn die brennenden Serverfarmen, wenn sie Fable 5 verarbeiten? Also ich meine mit brennend im Sinne von auf Hochtouren laufen. Hol mich ab, Willi. Was ist passiert? Letzte Woche, ich mache einmal kurz Werbung für KI und schon sagt Entropic, wir müssen ein neues Programm rausbringen und die Leute stürmen auf die Sachen. Ja. Genau. Und wir müssen upgraden. Und meine kleinen Mini-Überschriften, die ich gelesen habe, war also ich glaube, ehrlicherweise genau das, was du mir auch geschrieben hast, nur kurz mit irgendwie was mit, also Entropic hat, also nee, mach du es, ich erzähl Scheiße. Erzähl.
Okay. Also ein paar Monate zurückgespult, weiß nicht genau, waren es jetzt ein oder zwei, gab es so ein neues Announcement, Entropic, also neben ChatGPT halt jetzt einer der größeren, weiß nicht, Anbieter für KI-Tools, gesagt, hey, wir haben jetzt hier eine neue Version von unserer KI quasi, nennen wir Mythos, klingt super mystisch und voll geil. Und ist aber zu krass, Leute. So, können wir nicht rausgeben. Ist zu krass. So. Wenn wir die jetzt rausgeben, dann brennt die Welt. So ein bisschen wie, als wenn wir den Klimawandel herbeigeschwören, so instant.
Büchse der Pandora. Also, okay,
weil die haben nämlich argumentiert, weitestgehend sagen, hey, guck mal, das Ding ist voll gut in Computer und so, kann Internet voll gut, kann Programmieren total gut. Und was eben geht, ist, du kannst halt jetzt hingehen und sagen, hey, zeig mir irgendwelche Sicherheitslücken in irgendwelchen Systemen und das findet die für dich und dann kannst du quasi ganz viel hacken, so theoretisch. Deswegen haben die gesagt, hey, wir machen das irgendwie folgt, wir geben jetzt allen möglichen Anbietern von kritischer Infrastruktur und Software so Zugang dazu und sagen, ihr habt 100 Tage Zeit, nutzt das und fixt halt
euren Schritt. Bereitet euch vor.
Genau. Das war so ein bisschen die Ankündigung von, also das war so ein bisschen die Marketing-Ankündigung von diesem Ding. Mhm. Parallel dazu muss man einfach sagen, dass der Gründer von Entropic, der hat seinen eigenen moralischen Kompass und seine eigene Perspektive, eine sehr starke, also sehr oute Perspektive auf was die Gefahren von AI halt so sind. Mhm. Man schreibt immer so ewig lange Blogposts. Mhm. So, hey, guck mal hier, bla bla bla. Und im Grunde genommen war halt so ein bisschen die Strategie von Entropic die ganze Zeit her zu sagen, hey, guck mal ganz kurz, AI ist voll gefährlich, so wir müssen da gucken, dass die Staaten quasi eingreifen und da so ein bisschen das regulieren, weil das ist zu krass.
Sagt er als eigene Firma sozusagen, ne? Das ist ja schon ungewöhnlich, könnte man sagen, oder?
Das ist schon ungewöhnlich. Die einen sagen natürlich, das ist auch natürlich eine smarte Strategie, weil wenn du quasi mit dem Staat gut bist und der sagt, ihr seid okay, dann hast du quasi Konkurrenz quasi ausgebremst in der Hinsicht. Naja, jedenfalls, wie gesagt, war die Ankündigung Mythos ist super krass. Kann nicht releasen, ist
zu krass. Guter Name einfach, ja.
Ja, und dann andere haben wiederum gesagt, das liegt vielleicht daran, dass sie einfach keine Serverkapazitäten haben im Moment, was zu releasen. Dann gab es ja zum Glück dann den Deal mit SpaceX, dass sie gesagt haben, wir kaufen für x Milliarden pro Monat halt eben Rechenleistung. Und dann auf einmal, kurz Zeit danach, gab es auf einmal ein Release von Fable. Das war so der Name von der Version der KI, die quasi basiert auf diesem Mythos KI-Modell quasi dann released wurde. Mhm. Und mit gewissen, wie soll ich sagen, Einschränkungen. Das heißt, sobald du gefragt hast, was ist, wie funktioniert Zellteilung, hat er gesagt, stopp. Oder wenn du gesagt hast, hier mach mal eine Risikoanalyse für mein Code, hat er gesagt, stopp. Also es war quasi so ein bisschen eine Version, eine abgeleitete Version dieses Modells angeblich halt mit eben ganz vielen Einschränkungen im Hinblick darauf, was eben dieses Modell dir, wobei es dir hilft und wobei es dir eben nicht mehr hilft.
Würdest du sagen, wann das jetzt, also kannst du das abschätzen, waren das dann mehr Einschränkungen als bei Opus, also bei dem Modell davor sozusagen?
Ja, ja.
Ah, okay, das heißt, es war zwar mächtiger in bestimmten Sachen, aber hat quasi Sperren gehabt für andere Sachen, wofür du dann das schwächere Tool nutzen konntest, weil das unbedenklicher quasi in bestimmten Themen war sozusagen.
So die offizielle Kommunikation. Okay. Und das heißt, Leute haben ganz viel gemerkt, okay, wenn ich halt irgendwas in Richtung Bereich halt Cybersecurity oder Biologie oder sowas frage, ist halt oft halt Cut. So, wo man auch sagt, das weiß aber nichts Schlimmes. Ja. Und Problem war halt aber auch, dass mit diesem Release quasi Entropic so ein bisschen seine Regeln geändert hat.
Okay.
So, normalerweise waren die Regeln sowas wie, hey, wir merken uns nicht, was du schreibst, wir merken uns nicht, was du als Kontext mitgibst, also wenn du Dateien hochlädst und so weiter, vergessen wir das und merken uns das nicht. Wir benutzen auch die Sachen nicht, um dich irgendwie im Profil von dir zu erstellen, irgendwas, sondern es ist halt, es geht halt rein, es geht halt raus und so und hoffentlich bist du ein glücklicher Kunde.
Genau, das habe ich letzte Woche quasi ein bisschen erzählt, dass ich ja quasi Claude dazu zwingen musste, ein Profil von mir zu erstellen. Also nach dem Motto, bitte leg mir lokal auf meinem PC eine Profildatei an, auf die du jedes Mal zugreifst, bevor wir anfangen. Genau. Weil er jeden Mal wieder gesagt hat, ich speichere die Sachen nicht über Sessions hinaus, was erstmal voll nervig ist als Anwender, aber ja eigentlich datenschutzmäßig sozusagen einem ein gutes Gefühl geben soll, kann, darf, muss. So, ja.
Genau. Und jetzt aber hat man argumentiert oder hat Anthropic argumentiert, gesagt, hey, dadurch, dass Fable basierend auf Mythos super krass ist, müssen wir jetzt gucken, dass wir verstehen, wofür unsere Nutzer das denn nutzen. Weil nicht, dass die dann insgeheim irgendwie eine Bio-Waffe bauen oder irgendwie versuchen, das Pentagon zu hacken, was auch immer.
Also nach dem Motto, wenn du dreimal verschiedene Sachen anfragst, einmal fragst du in einer Session Zellteilung an, in der anderen fragst du Atomwaffen an, in der anderen fragst du das an, alles zusammen wäre ein Problem, aber da es sich nicht einzeln gemerkt wird, schwierig.
Genau. Ja, dazu kam halt noch zu sagen, wir wollen aber auch nicht, dass es dafür genutzt wird, halt neue KI zu bauen, weil dann kannst du quasi die gute KI nutzen, um noch bessere KI zu bauen und dann umgehst du es ja dann quasi im zweiten Schritt. Also gab es ganz viele neue Regeln. So, wir speichern 30 Tage lang all deine Prompts, all das, was du an Dateien mitgibst, was halt das schwierig ist aus Unternehmensperspektive, weil du sagst, hey, vielleicht habe ich da sensitive Daten, die möchte ich nicht, dass die geteilt werden mit dieser Firma oder halt wie auch immer oder gespeichert werden. Jedenfalls gab es halt einen riesen Aufschrei, so nach dem Motto, hey, das ist irgendwie uncool, was ihr macht. Außerdem ist das Ding voll teuer, bla bla bla.
Aber es ist halt gut. Auch Serverkosten? Also wenn jetzt wirklich von allen Menschen auf der Welt, die gerade irgendwas prompten, 30 Tage lang das gespeichert wird, oder ist so dieser Prompt-Speicher, ist es einfach nicht so viel, also brauchst du lange nicht so viel Daten, wie wenn du jetzt einen Prompt schreibst und anfragst sozusagen.
Ja, also ist das ist halt viel weniger und deswegen ist das alles unkritisch.
Okay.
Aber die Leute, die es benutzt haben, haben gesagt, das ist halt voll gut und ich muss sagen, ich fand es auch gut für die Zeit, wo es halt da war. Ein paar Tage später kam jetzt aber, nachdem es war wirklich nicht lange da, vielleicht gab es das irgendwie drei Tage oder so, gab es halt irgendwie die Ankündigung so von wegen, ja, wir müssen das jetzt quasi für alle, ich weiß nicht genau, erstmal für alle Nutzer pausieren und dann später für alle Nutzer, die halt eben nicht amerikanischer Herkunft, also nicht Staatsbürger von Amerika sind, müssen wir es halt eben pausieren, weil es zu krass ist. So, weil, und jetzt war so das die Geschichte, angeblich hat irgendwer aus der Industrie quasi gesagt, hey, Moment mal ganz kurz, das ist zu krass, das Zeug. Wir wollen nicht, dass das halt quasi rausgeht, weil das stellt halt ein Sicherheitsrisiko dar für die USA, sinngemäß. Deswegen bitten wir halt eben den Staat oder die Regierung, das eben zu blockieren. Und das wurde dann auch gemacht. Es hieß dann, ihr habt irgendwie 90 Minuten Zeit, das wieder abzustellen. So keine Diskussion. Das ist so ein bisschen die inoffizielle so Gemengelage, man weiß nicht so genau. Auf jeden Fall war es dann plötzlich wieder weg. Und man konnte nicht mehr Fable nutzen, sondern nur die alten Modelle, die halt deutlich schlechter waren, weil es dann eben auch wieder darum der Aufschrei kam, so von wegen, ey, das hat endlich mein Anwendungsfall verunmöglicht und jetzt nehmt ihr das wieder weg, was soll die Kacke? Ich habe doch dafür bezahlt. So, und jetzt, das ist so ein bisschen der Hintergrund, so von wegen, wir haben was total krasses, was zu krass ist, wir haben es aber trotzdem rausgebracht mit so ein bisschen Sicherheitseinstellungen. Selbst das war für andere zu krass und jetzt hat sich Junger beschwert und jetzt hat man es wieder weggenommen und gesagt, okay, wir können das nicht draußen halten, weil auch da sich die Regierung eingemischt hat und gesagt, nee, zu krass, ihr müsst da Deckel drauf machen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund und jetzt weiß man halt nicht, wie es weitergeht. So, bringen die es wieder raus, bringen die es nicht raus, bringen die es raus. Nur für bestimmte Leute musst du vorher durch einen Prozess durchlaufen, wie bei der Bank, dass du dich identifizieren musst, damit die wissen, wer promptet denn da? Bleibt das jetzt mit dieser Profilerstellung so ein Standardding? Macht das jetzt jeder demnächst? Oder ist das so Anthropics-Version und kommt dann vielleicht irgendein anderer AI-Hersteller, der sagt, ich mach das vielleicht anders? Gehen die Leute hin und sagen, ich nutze lieber die chinesischen Open-Source-Modelle stattdessen? Und das ist jetzt ein bisschen die Gemengelage und das Gedankengut so um dieses Thema herum, weil man sich halt jetzt fragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ne? Was ist so? Und aus Unternehmensperspektive sagen jetzt viele Unternehmen, ja gut, ist das halt ein bisschen kritisch, dass die sich alles merken. Finde ich nicht gut. Wir im Zweifel nicht freigeben. B, haben wir jetzt ein Problem, was Sicherheit angeht und Risikomanagement, weil wenn wir unsere ganzen Unternehmensaktivitäten auf dieses Ding ausrichten und uns darauf verlassen, ob es plötzlich dann morgen wieder weg ist oder der Umgang damit geändert wird, sodass unsere Cases nicht mehr gehen, wie gehe ich damit um? Andere Unternehmen sagen, hey, ich bin halt im Bereich Cybersecurity unterwegs, deswegen entweder kann ich das nutzen oder nicht, sagen halt, das ist für mich nutzlos. Und andere Unternehmen sagen wiederum, hey, ich kann mich halt eben diesem Risiko nicht aussetzen und muss dann entsprechend nach Alternativen schauen, deswegen poste ich das vielleicht selber und nehme halt irgendein Open-Source-Modell und dann sagen halt die anderen wiederum, das ist aber doof, weil dann verlieren wir ja so ein bisschen die Führung, gerade aus Perspektive USA, wir haben ja die krassen Anbieter, aber wenn jetzt alle die chinesischen Modelle nutzen, ist das dann wollen wir das überhaupt? Und ganz viele Fragezeichen.
Ja. Naja, spannend, weil es klingt ja so ein bisschen so, als wäre es ehrlicherweise, also außer Entropic hat jetzt den großen, wie soll ich sagen, großen Zaubertrank gefunden, wirkt das ja so, als wäre es nur eine Frage der Zeit, dass die anderen Modelle da nachziehen auf der Ebene. Also warum nicht? Ne? Es geht ja da im Prinzip nur um Rechenleistung und nicht um irgendwelche super krassen, geheimen Dinge, die das jetzt irgendwie anders macht wahrscheinlich. Also zu einfach gedacht, aber es ist wirkt wie, es wäre jetzt eine Frage der Zeit. Das heißt, es muss sich ja eben dieses Problem gekümmert werden, wie gehen wir mit zu mächtigen AIs quasi um. Aber ja, das ist ja das, was irgendwie vor, weiß ich nicht, wann kam so dieser ChatGPT-Hype vor 2 Jahren, so grob, 1,5 irgendwie so um den Dreh. Ja. Ne? Das ist ja, so langsam kommen wir dann eben wahrscheinlich an den Punkt, wo da immer so ein bisschen vorgewarnt wurde von Expertinnen und Experten und man als Anwender wie ich sich dachte, Alter, das Ding ist dümmer als meine Google-Anfrage. Was wollt ihr mir hier eigentlich erzählen? Und das ist halt so eine Ebene, weil ich als Otto-Normal-Mensch denke ja nicht darüber nach, wie anfällig ist jetzt meine Homepage oder wie anfällig ist jetzt irgendwie so, klar, du hast dein Antivirus-System drauf und so und dann hört es meistens bei den Leuten an Cybersecurity ja auch schon so ein bisschen auf. Ja. Und wenn das natürlich jetzt so, wenn das ein Thema wird, ist das natürlich schon nochmal ein ganz großes Ding, so, ne, wenn du sagst, okay, wir müssen Sicherheitstechnologie komplett neu denken, Kryptografie voll neu denken. Wie läuft das jetzt eigentlich alles so? Was machen eigentlich Quantencomputer und so?
Ja, total. Und auch da ist wieder, das ist halt auch so ein bisschen so aus Perspektive auch von Entropic und den anderen so ein bisschen sich selbst auch ins Knie geschossen, weil im Grunde genommen die ganze Marketingstrategie basiert halt auf diesem Konzept von, oh, wir haben was rausgebracht, was eigentlich viel zu krass ist und wir dürfen es eigentlich gar nicht geben. Ja. Und das ist natürlich so ein bisschen verlockend, weil jeder sich denkt, hey, wie krass ist das denn, ich will das jetzt benutzen. Aber wenn du das halt die ganze Zeit sagst, das ist ein bisschen wie das Thema Klima, ne? Und irgendwann mal sagt halt irgendwer, okay, Moment, das ist jetzt zu viel, wir müssen jetzt was tun. Und im Zweifel heißt es dann, ja, ihr dürft das Ding nicht mehr verkaufen. Und das ist natürlich nicht so geil, weil du denkst, verdammt, damit verdienen wir verdammt viel Geld. So. Und ich weiß halt nicht, ob das so gewollt war. Und jetzt, deswegen meine ich, glaube, man hat sich da so ein bisschen verkalkuliert und irgendwie passt die Story halt auch nicht so ganz zusammen, weil angeblich hat Amazon gepetzt, aber Amazon ist einer der größten Anteilseigner von Entropic. Das heißt, das passt irgendwie nicht so richtig.
Oder macht das alles Sinn, irgendwie so ein bisschen in diesem Scheinwerferlicht von, dass halt diese IPO ansteht quasi. Also, dass man so sagt, ey, Entropic will, genau wie SpaceX, was letzte Woche darüber gesprochen haben, so an die Börse. Und man malt, also man, diese Mythos-Idee eh schon war ja spannend und so ein bisschen versteckt und keine Ahnung was, dann kommt's raus, vielleicht weiß man schon, okay, das wird wahrscheinlich irgendwie wieder eingesackt, aber das fließt quasi in die Bewertung mit ein, weil die Leute haben jetzt gesehen, was es eigentlich kann man irgendwie damit rechnet, naja, irgendwann wird's ja wieder freigeschaltet oder boah, die können so viel krassere Sachen als die anderen und deswegen ist dieser Börsenstart sozusagen noch viel höher bewertet, als wenn sie jetzt das Ganze nicht, diese ganze Show, wenn wir das mal so nennen würden, nicht abgezogen hätten. Wäre auch eine Storyline, die irgendwie einigermaßen plausibel vielleicht wäre.
Ja, ich glaube, das Interessante, was so auf zweiter, dritter Ebene gerade passiert ist, du hast in den USA tatsächlich eine richtig komische Stimmung gerade, wenn es um so die Gesamtbevölkerung geht, die halt alle sagen so, ja Moment mal ganz kurz, wir finden AI gar nicht so geil. Irgendwie ist das echt voll gerannt und so. Das ist so ein bisschen wie früher die Atomsticker, so Atomkraft, nein danke, ist so ein bisschen jetzt AI, nein danke. Einfach so als Thema. Und was, wenn es dann dazu kommt, dass irgendwer sagt, ich bin jetzt hier in Tropic und will jetzt ein Rechenzentrum bauen in Nashville oder so, keine Ahnung, irgendwo hier können wir hier so 30 Hektar also Ackerboden kaufen und einfach das Ding draufsetzen. Dann sagen halt viele Kommunen und viele Communities so, ey, nee, erstens finden wir das doof, dass da auf einmal so ein Ding steht. Da kommen diese ganzen Fragen rund um, aber was mit unserer Wasserversorgung und Strompreise und so weiter, also hast sehr viele Bedenken in die Richtung, plus baust du da gerade den Antichristen? Also ist das sowas, also spawnst du gerade den Teufel in meinem Hinterhof? Und das heißt, was diese Grundstimmung, die halt immer negativer wird, wo halt eben, ich glaube, von allen geplanten Kapazitätsentwicklungen im Sinne von Rechenzentrenausbau, ich glaube, es sind 40-50% gerade quasi einfach blockiert, weil die Leute sagen, kein Bock. Ne? AI ist böse, AI ist gefährlich, AI in meinem Garten ist sowieso doof, weil Strompreis geht hoch und so weiter. Das ist echt so eine, also mit der Idee von wegen, wir schaffen dieses mystische Wesen, was halt jeder haben will, weil es so krass ist und dieses, es ist so böse und es kann alles, ist so, das ist ja ein bisschen auch so ein bisschen die Zukunft verbaut in gewisser Hinsicht, weil jetzt die Leute sagen, hey, wir wollen das gar nicht so. Und das ist halt doof, weil dann im Zweifel kannst du sagen, hier ist das neue Mythos-Ding, Aber ich habe gar keine Kapazität, um das eben euch anzubieten, weil die Rechenzentren nicht da sind, die ich dafür brauche.
Mhm. Ja, ist witzig, weil das gefühlt so ein bisschen backfired irgendwie so, ne? Das, im Zweifel sind das ja, also in Amerika fand ich das ja auch schon immer spannend, diese krasse Anti-Gen-Manipulation, Genveränderung von Lebewesen, so, wie heißt es denn? Gene-edited, also so Gene-editing, genau, so von Pflanzen. Und so, es ist ja da viel größer als hier in Europa und so, mit so Warnschildern, keine Ahnung was. Und gleichzeitig, also deswegen, ich finde, das passt so in diese Schiene von diesen Menschen. Also ich kann mir vorstellen, der dagegen ist, weil er sagt, hey, ich habe keinen Bock, dass meine Tomate meine Gene verändert, die ich esse, finde ich natürlich auch nicht geil, wenn da irgendwas Technisches passiert, was ich nicht verstehe, so ein bisschen, und das irgendwas anders macht. Und gleichzeitig hatte ich den Eindruck, das ist jetzt wieder nur mein Eindruck, so bei dieser ganzen Trump-Ära auch quasi, das sind im Zweifel aber auch Leute gewesen, die Trump sehr supported haben, also eher so ein bisschen Konservative, die auf dem Land lebenden, Texaner und so weiter und so fort, und diese ganze, wir gehen weg von Kalifornien, gehen wir nach Texas, also dieser, sag ich mal, moderne Staat, Kalifornien so ein bisschen woke, open-minded, wie auch immer, was alles dafür stand, Tech, verlagert sich nach Texas, was vielleicht eher so ein bisschen konservativer und so weiter quasi war. Und das, weil da die Kosten viel geringer waren und so, und man da sehr von profitiert hat, dass diese Menschen, sag ich mal, also es klingt so gemein, ich meine gar nicht Hinterwäldler, aber so, die halt sagen, die KI ist der böse Gott und so, wie kann man die denn einigermaßen nicht böse nennen, so die Farmer vielleicht, so diese ganzen, also da sind ja sehr viele große Farmstates und so, dass diese ganzen Farmer jetzt langsam so ein bisschen checken, so jetzt irgendwie das, was Trump und diese ganze Elon Musk-Sache und so am Anfang, ne, wo die alles so gefeiert haben, was man zumindest in den Bildern gesehen hat, hat sich so langsam ein bisschen umgekehrt und hat gemerkt, naja, irgendwie geht's mir gar nicht so viel besser als vorher. Ich bin unzufriedener mit Trump, ich bin unzufriedener mit der ganzen Idee, weswegen ich Trump gewählt habe. Und jetzt kommt auch noch diese ganze technische Sache, die mich irgendwie abhängt. Der Trecker, der vielleicht von alleine fährt und mich gar nicht mehr braucht, was ist denn dann mein Job und so weiter und so fort. Dass das jetzt alles so ein bisschen backfired, so ein bisschen das Pendel irgendwie in die andere Richtung so ein bisschen ausschlägt. Stichwort dieses auch mit den Tradwives, also ne, es ist alles so sehr viel Buzzword so, ne, aber das ist das, was ich von Amerika hier ja auch eben viel mitbekomme, diese Richtung gibt es ja, ne, dieses sehr wieder zurück zum zurück zum ursprünglichen Raw Culture, und wir brauchen nichts, keine prozessierten Sachen mehr und wir wollen das nicht. Und KI ist vielleicht auch einfach so ein bisschen die Bündelung dieser ganzen Themen. Das kann Gene-Editing machen, das kann das alles modernisieren, das kann das schneller machen, das kann deinen Job übernehmen, das kann dich da überflüssig machen, wenn du da nicht da mitkommst. Und das macht den Leuten wahrscheinlich Angst so.
Ja. Interessanterweise ist genau die Koalition andersrum. Also die, wie soll ich sagen, wenn du zum Beispiel Texas anguckst, ist somit das krasseste, progressivste Land im Hinblick auf KI-Entwicklung gerade, also Bundesland.
Also das ist so geblieben
Genau, das ist tatsächlich so geblieben. Du hast auf Ich glaube, aus rein finanziellen Gründen hast du halt auch viel Ausbau in eher, wie soll ich sagen, nicht den typischen West- oder Ostküstenstaaten. Also, ich glaube, einfach nur der Land günstiger ist und so weiter. Viele halt, glaube ich, so Bundesländer da auch eher so eine Chance sehen, so von wegen, hey, eigentlich sind wir irrelevant, aber dadurch, dass eben Serienset überall stattfinden können wir sagen, hey, wir sind voll cool, komm, bau das in unserer Community. Und ich glaube, dass die Koalition quasi gegen KI eher aus den etablierten, wie sag ich, Ost- und Westküstenregionen kommt. Interessanterweise, wo eben zum Beispiel auf der Westküste ja früher eben oder vor kurzem eigentlich noch die, ich sag, Kalifornien mit den ganzen Tech-Unternehmen so ein Bundle war, hat sich jetzt so entkoppelt wieder. Und jetzt wird ja argumentiert von wegen, naja, guck mal, wir haben das doch schon mal gesehen mit Social Media und Suchmaschinen und so weiter, dass da eben wenige halt ganz viel Macht aggregieren. KI ist quasi der Endgegner jetzt. So, dass die Sorge groß, so nach dem Motto, wir haben schon Probleme gehabt, die großen Tech-Konzerne im Zaun zu halten. Wenn jetzt quasi, und jetzt hat Elon Musk natürlich das Ganze nochmal befeuert in seiner neuen Vermögensbewertung, als erster Mensch, der so reich ist in Dollar. Das heißt, auf einmal geguckt, das darf wohl nicht passieren. Das ist das Beispiel dafür, wenn jemand zu viel Macht aggregiert, zu viel Wert quasi sich bündelt in einer Person. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Mindset auch der progressiven eben halt Küstenländer. Also es ist in New York wahrscheinlich nicht anders im Moment. Ich sage, hey, Moment mal ganz kurz, das, was in Texas da passiert, diese ganzen Rechenzentren und KI, das ist ja eigentlich, wir sehen doch ganz klar, das wird dann ein paar wenige geben, die quasi uns alle kontrollieren und halt eben ganz viel Macht bündeln. Das finden wir nicht gut. Das entspricht. Das kommt dazu kommt noch, das Argument, na guck mal, diese ganzen Rechenzentren, wir sind jetzt im El Niño-Jahr mit Supercycle und so weiter, wir haben Klimawandel und so weiter. Ihr befeuert das, ihr macht unser Wasser kaputt, die Grundwasserversorgung, was halt Scam ist, aber es ist halt ein Argument. Also stimmt zwar nicht, aber es halt, wird immer aufgebracht, ihr erhöht quasi die Lebenshaltungskosten für die Armen, indem ihr quasi die Energie so teuer macht und so weiter. Also es gibt ganz viele Argumente quasi aus dieser Perspektive Klima, es gibt ganz viele Argumente aus der Perspektive Arm gegen Reich. Und das wird eben quasi eher aus der progressiven Richtung quasi komplett genutzt, als eben halt auch, wie soll ich sagen, politisches Instrument, um zu sagen, guck mal, das wollen wir gar nicht oder das ist blöd und ne, wir wollen das ein bisschen stoppen oder bremsen. Plus eben halt diese, das, was die, deswegen finde ich das so unsmart von Anthropic zu sagen, wir bauen hier das gefährlichste Tool der Welt. Auch wenn du das denkst, ist es halt unsmart, weil du gibst den Leuten quasi genau die Argumente, um zu sagen, hör auf damit.
Ja, genau, ich dachte erst so, also ja, es ist irgendwie, solange finden die Leute es cool, solange es, keine Ahnung, wirklich so ein Fabelwesen irgendwie bleibt und man denkt so, ja, es wird ja eh nicht so sein und so, ne, dann ist das irgendwie cool, wenn du so ein bisschen teast, aber naja, du hast dann irgendwie da so ein bisschen diese Grenze überschritten vielleicht, ne, und hast es jetzt übertrieben mit deiner Drohung oder wie auch immer man das nennen möchte.
Das war ja auch ganz kurz, nur ein ganz kurzer kleiner also wie auch immer. Deswegen, das war so ein bisschen die spannende Schlussfolgerung, quasi, die bei Google mindestens, auch ich glaube Anthropic, Google und SpaceX so ein bisschen dann durchsickerte, auch medial, dass sie gesagt haben, naja gut, wir glauben, das wird halt nicht weniger, also dieser politische und kommunale Druck eben zu sagen, ne, wollen das eben nicht, keine Rechenzentren und bla bla. Und deswegen war halt eben, das hat ein bisschen die Story auch befeuert, im Hinblick auf die SpaceX IPO zu sagen, na gut, uns kann aber niemand davon abhalten, wenn wir die Rechenzentren quasi ins Weltall schießen. Erstens stört es hier keinen, zweitens gibt es keine Wasser, was verschwendet wird, drittens gibt es kein Erwärmungsproblem, weil ist ja nicht auf der Erde.
Ist ja nicht, ja.
Und das war für alle so ein bisschen so dieses okay, cool. Wir können uns also diese ganzen Debatten sparen, indem wir einfach Satelliten ins Weltall schicken und dort eben die Rechenleistung quasi laufen lassen und dann einfach die Informationen zurück via Starlink zurückschicken. Problem gelöst. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen dieser Hoffnungsschimmer an dieser eher düsteren Darstellung von wegen, eigentlich wird AI jetzt wieder zurück, also gestoppt quasi, weil eben ne, zu gefährlich und weil keine Rechenkapazität ist. So, Raketen. Okay, geil. Geht doch wieder. Ja. Okay. Ob das dann am Ende klappt und wann und so weiter, welcher Größe, das ist eine andere Frage. Ja, aber es gibt jetzt, das ist so ein bisschen die Erklärung, warum, wie gesagt, Google und Co. gesagt haben, hey, voll geil, wir sind sofort dabei. Save uns Kapazitäten, wenn ihr das hinbekommt. So.
Ja, spannend. Ja, das ist wirklich spannend. Das ist ja, passt nochmal so ein bisschen kurz dazu, zu dem, ne, am Anfang diese zwei Seiten, ne, dieses, wir müssen irgendwie ein bisschen bremsen oder wir müssen aufs Gas sozusagen, ne. Das ist ja ganz klar Fraktion Gas. Das ist ja ganz klar Fraktion Gas. Und ich finde das total spannend und total interessant, weil man sich ja dann als Außenstehender, der natürlich hofft, dass egal welcher Weg, also ich kann sie eh nicht beeinflussen, diese beiden Wege sozusagen. Ich hoffe einfach, sie funktionieren, egal welcher Weg gegangen wird. Ich wünsche ja nur, weil ich jetzt vielleicht denke, boah, ich weiß nicht, ob der Gasweg der smarteste ist oder ich weiß nicht, ob der Bremsenweg der smarteste ist, weil es eh nicht jeder machen wird, wünsche ich ja jeweils dem anderen Weg nicht Pech, weil ich bin ja happy, wenn einer von beiden Wegen, wenn beide Wege funktionieren, ist ja scheißegal. Ideologisch ist mir das ja völlig Latte, Hauptsache es funktioniert so. Und das finde ich, deswegen finde ich es immer so super spannend, diese Gedanken und diese Ideen sozusagen zu hören. Und finde es aber immer so super schwer, dann eben zu unterscheiden, wie das, was du eben bei der ganzen Anthropic-Sache auch erklärt hast, dieses, wie viel ist jetzt Marketing-Stunt und wie viel ist, wir verkaufen die Idee oder wie viel ist, ja, da sind wir schon irgendwie nah dran. Ne? Das hatten wir ja auch kurz vor, keine Ahnung, vor 2-3 Monaten auch nochmal mit diesen kleinen Mini-Kernkraftwerken und so, ne? Diese Idee. Ja, ja. Die jetzt da herrscht, die sagen, okay, da hoffen wir drauf, weil irgendwie in der Forschung haben wir da Ideen für und das irgendwie so, aber wir haben sie noch nicht so richtig am Laufen, aber die Idee davon klingt so smart, auch für den Otto-Normal-Menschen im Zweifel, dass man so denkt, ja, wenn das ist, dann könnte das klappen und wenn das klappt, klappt das und hat so ganz viele Hoffnungsketten und fragt sich mal, ja, was ist, wenn einer von den Sachen irgendwie nicht eintrifft, dann haben wir irgendwie ganz viel Gas gegeben, aber es hat auch nicht geklappt, aber also was wäre die Alternative? Das nicht zu versuchen, ist ja auch irgendwie Quatsch. So, aber deswegen finde ich es immer irgendwie faszinierend, diese Idee dann von, okay, wir merken jetzt, Rechenzentren, okay, dass das unsere Probleme ist, haben wir schon lange gemerkt, aber wir können sie ja einfach ins Weltraum schießen, wie in so einem Computerspiel, man so denkt so, ich habe alle Möglichkeiten, was kann ich mir ausdenken? Ja, wir probieren es einfach mal ins Weltraum zu schießen, ja, und gucken, was passiert.
Das ist halt so spannend, finde ich, weil es halt, weil das so, sozusagen, ganz viele Menschen sind, glaube ich, zum gleichen Netzwerk der Erkenntnis gekommen über verschiedene Wege. Und während halt eben die ganzen großen, wie soll ich sagen, Rechenzentrenanbieter und halt Tech-Unternehmen gesagt haben, wir müssen das halt eben in Erwägung ziehen, weil eben aus regulatorischer Perspektive und so weiter und so fort, aus Kostengründen, gab es halt nochmal die andere Perspektive, die gesagt hat, naja, wir traden jetzt einfach mal alle Aktien und alle Firmen, die halt eben in dieser Kette irgendwie, ja, stattfinden. Mhm. Also von, wer baut die Rechenzentren, wer stellt die Grafikkarten her, die Chips her, wer stellt eben die Kabel her, die dort genutzt werden, wer ist Energieversorger, wer kann Gasturbinen und so weiter. Und all diese Unternehmen, mhm, haben ja so einen ultimativen Run des Jahrtausends erlebt, die letzten 2 Jahre geführt, mhm, weil halt eben jeder gemerkt hat, okay, es gibt immer weiter so Flaschenhälse. So, je weiter du halt, ja, guckst, desto mehr merkst du, ah, da gibt es einen Hersteller, der irgendeinen Switch herstellt, so, mhm, den du brauchst. Aber dieser eine Hersteller kann das nur alleine und die können halt eben keine zweite Fabrik hochbauen. Also das heißt, die werden die nächsten 2-3 Jahre, werden die halt den Preis einfach verzehnfachen können und einfach richtig viel Cash machen können. Und, mhm, ich glaube, aus den beiden Perspektiven kommst du zum selben Schluss, welcher dann ist so, okay, Moment mal ganz kurz, wir können einfach nicht schnell genug jeden Flaschenhals irgendwie erweitern, mhm, weil es gibt einfach bestimmte Dinge, da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Ne? Wann wird diese niederländische Firma irgendwann mal mehr quasi, weiß ich, Maschinen bauen, die eben Chips herstellen können. Wahrscheinlich nie, keine Ahnung, es dauert 10 Jahre. Mhm. Und ich glaube, bei dieser ganzen Betrachtung merkst du dann irgendwann, okay, ich habe 2 Optionen. Ich kann jetzt entweder warten, bis die ganze Lieferkette, die halt alles herstellt, irgendwie nachzieht. Oder ich sage einfach Rakete, Satellit und ich skippe halt ganz viele von diesen Problemen. Mhm. Bringt halt neue Probleme mit sich. Aber ich glaube, so sind alle zum gleichen Ergebnis gekommen. So von wegen, naja, diese Alternativfahrt, so crazy er auch scheint, selbst wenn wir 10 Jahre brauchen, brauchen wir auch locker 10 Jahre, um diese ganzen Flaschenhälse zu weiten und, mhm, die halt auszumerzen. Können wir es auch probieren.
Genau. Ja, das, so, warum das, nicht? Ja, spannend finde ich dann wirklich immer, das finde ich einfach super interessant, dann irgendwie in 10 Jahren da drauf zu gucken und zu gucken, okay, welche Ideen, also wahrscheinlich ist das so, wie wenn man dann früher auf irgendwelche Blasen guckt, die geplatzt sind oder eben nicht, und über die Blase, die nicht geplatzt ist, spricht man halt nicht, weil sie einfach funktioniert hat. Da gab es wahrscheinlich genug, ja, Leute, ja, die auch gesagt haben, es wird nichts, und trotzdem hat es funktioniert, und da redet dann keiner mehr darüber, weil das nicht spannend wäre, darüber zu quatschen. Aber, weil ich finde, wenn wir zumindest so drüber sprechen und du mir das so darstellst, ja, ja, dann klingt das wirklich wie so, ja, Age of Empires, so, ich baue mir das jetzt zusammen, ich versuche das so zu optimieren in irgendeiner Form, so. Ja, wenn es nicht klappt, habe ich halt Pech gehabt, starte ich das Spiel halt neu, dann lade ich nochmal vom alten Ladepunkt, nur das können wir halt nicht so. Und deswegen finde ich es immer so spannend, wie viel, also das würde ich so gerne in die Köpfe gucken von den Leuten, wie sehr glauben sie wirklich selber in dieser Kette, ja, sozusagen, ja, an die Idee von, das ist die Lösung, oder wie viel, das andere Extrem sozusagen wäre dann, wie viel glauben sie ist, naja, wir müssen den Leuten ja nur Ideen verkaufen. Also solange die Leute mit unserer Idee mitgehen, verdienen wir Geld, wir können unsere Mitarbeiter bezahlen, uns geht's gut, wir machen den Cash, alles ist cool. Also jetzt gar nicht, ja, so böse, ja, ja, geldversessen und alle wollen böse Kapitalisten sein, sondern einfach eher nur mit dem, naja, wie funktioniert Konsummarkt? Ich verkaufe Ideen, also ob ich jetzt ein neues T-Shirt bewerbe oder das nicht, und das T-Shirt kostet 300 Euro, obwohl es ein ganz normales T-Shirt ist und das auch 40 Euro kosten könnte, mache ich das halt in der Tech-Branche und verkaufe quasi die Idee von den Serverfarmen im Weltall. Und solange genug Leute mit mir an die Idee glauben, verdienen wir ganz viel Geld, werden mächtiger im Sinne von, wir können mehr Dinge tun, kommen dieser Idee vielleicht auch nahe. Und selbst wenn wir diese Idee nicht verfolgen, haben wir genug Geld im Markt oder im Unternehmen, um andere coole Dinge zu machen und vielleicht sogar die Welt besser zu machen. Also wie gesagt, ich möchte da gar nicht die ganzen bösen Menschen stricken, sondern mehr dieses, vielleicht wird auch einfach nur eine Story erzählt, wo man sagt, so können wir jetzt gerade am besten Geld machen und wir machen eigentlich was anderes. So. Und nachher funktioniert, keine Ahnung, das autonome Fahren dann doch auf einmal, wo jetzt gar nicht mehr so viel Fokus drauf liegt vielleicht, sondern und das funktioniert, aber wir haben halt keine Serverfarmen im Weltall, aber brauchen wir auch ehrlicherweise nicht und fragt keiner mehr nach.
Ja, das Spannende finde ich, dass, und das ist so ein bisschen das, was ja, oh surprise, so ein bisschen auch mein Interessensgebiet irgendwie so ein bisschen abdeckt, ist halt genau eben dieser Überlappung aus eben, ne, das sind so Dinge, die ich selber irgendwie benutze in meinem Job, ne, also ob es jetzt AI ist oder AI, wahrscheinlich gibt es, also
oder halt andere. Media, also vielleicht die Plattform oder so.
Ja, genau, also alles, was ein bisschen so dieses Software-Tag irgendwie darstellt. Mhm. Dann eben halt die Perspektive, das Interesse halt eben für den Markt dahinter, der die Bewertung dieser Unternehmen besteuert, also der Aktienmarkt, der dann halt sagt, ist Facebook wert oder nicht und so weiter. Und dann halt eben auch diese Debatten, die dann stattfinden aus beiden Lagern, ne? aus der Nutzersicht, so nach dem Motto, wir sind jetzt Unternehmen XY und wir benutzen jetzt eben die Amazon Web Services oder wir benutzen jetzt, weiß ich nicht, Anthropics Cloud und so weiter. Aber auch gleichzeitig eben die Hersteller, die dann sagen, hey, guck mal, das sind unsere Pläne und das sind unsere, weiß ich nicht, Börsengänge, die geplant sind und so weiter. Und ich finde, da merkst du eigentlich ganz geil, wie viel Spekulation und eben Kontrolle, wie das einhergeht, wie das sehr eng getaktet ist. Mhm. Zwar hast du jetzt, habe ich jetzt quasi einfach so die letzten Monate sehr krass beobachten können, wie eben zum Beispiel bei Google die Angst total groß war, dass eben Google es nicht schafft, eben das Geschäftsmodell zu drehen und eben AI irgendwie für sich zu nutzen. Und jetzt ist die Angst hingedreht zu, aber Moment, jetzt haben sie es zwar geschafft, jetzt hat Google ganz viele Nutzer, die AI von Google nutzen, aber jetzt haben die gar kein Geld, um diese Rechenzentren zu bauen. Und wenn sie bauen, bauen sie nicht vielleicht zu viel davon.
Mhm. Also verspekulierst du dich quasi so ein bisschen, ja.
Diese Ängste von wegen, ist der Preis gerechtfertigt oder sind wir zu euphorisch? Mhm. Und ich glaube, ich kann ja nicht erzählen, wie oft ich diesen Vergleich gesehen habe mit, guck mal, das ist doch exakt das gleiche wie 2000. Das ist die nächste große Bubble. Und so weiter. Das heißt, da ist dadurch, dass eben Leute mit ihrem eigenen Geld da drin sind, haben die halt so ein großes Interesse, dann auch möglichst richtig zu liegen und halt möglichst das Richtige. Und dann natürlich hast du Leute, die dann auch total spekulieren und halt bewusst auch Informationen verbreiten, die halt ihrer Position dienlich sind oder halt auf der anderen Seite eben andere Positionen schlecht machen, weil sie eben davon auch profitieren. Mhm. Und diese Gemengelage, ich glaube, wenn man da so ein bisschen so mithört, was reden die Leute, worüber spekulieren die und was sind so die Ängste und was sind so die Hoffnungen auch, dann merkst du, also merke ich für mich, das ist super krass, wie richtig und falsch die Leute wahrscheinlich liegen werden und das gleichzeitig. Aber das Interessante ist halt, du siehst halt alle Perspektiven auf dem Thema. Und das halt sehr laut, weil der eine sagt, das ist eine Bubble. Mhm. Short, alles, was AI ist, wird nicht funktionieren. Die anderen sagen, hey, das ist das Ding, was uns die nächsten 30 Jahre treiben wird. Du kannst einfach dein Geld reinschmeißen und du hast einfach gewonnen. Mhm. Und niemand weiß, wer recht hat, aber du hörst beide Argumente. Und das finde ich halt so spannend, weil es so der Versuch da ist, eben etwas zu prognostizieren, was niemand im Vorfeld weiß. Aber dann halt nicht nur so von wegen, ich schreibe jetzt mal einen Aufsatz oder ich schreibe jetzt mal eine Message, einfach nur so, weil mich das Thema interessiert, sondern und wenn es nicht klappt und ich unrecht habe, dann muss ich mit diesen Konsequenzen leben, die dann halt sind, vielleicht habe ich die falsch wettgemacht. Mhm. Und das finde ich so, das ist somit das Näherste, also das ist am nächsten dran an, wie soll ich sagen, dem Konzept, was ich irgendwie vielleicht Suche nach Wahrheit nennen würde, weil es halt eben um was geht. Also du hängst damit drin. Und das ist, und da wird auch bewusst Lügen platziert, das darf man nicht vergessen. Ja. Aber das finde ich halt so spannend, diese Dynamik zu beobachten, weil niemand weiß es am Ende des Tages. Ja. Ist es nur eine coole Story oder ist es wirklich eine Realität, in die wir reinlaufen? Aber du weißt, warum die Personen denken, dass es eben das eine oder das andere sein könnte.
Ja. Ich liebe es gerade, weil das war so witzig, so die letzten 2-3 Minuten hättest du auch von Pferderennen reden können, exakt, so ein bisschen. Weißt du, dass man so denkt, so, ja, die eine Story von dem Pferd, das aber besonders gut ernährt wird und den besten Jockey hat und so weiter und so fort. Ne? Es kann alles richtig und falsch sein und so. So Pferderennen quasi mit, die Verlierer verlieren ihren Job, um es mal harmlos zu sagen oder so. Also, ne, da wo wirklich was drin hängt und nicht einfach nur, ja, irgendwer hat halt verloren oder gewonnen, sondern dass da halt noch mehr Existenz quasi dran hängt. Aber ja, das genau dieses Rennen und diese Gerüchte und diese Storylines sieht man ja irgendwie so ein bisschen. Und deswegen finde ich dann immer umso spannender, so von außen mir immer die Frage zu stellen, glaubt ihr gerade selber eure Idee, wenn ihr gerade die Tür zumacht und so mit euch alleine seid und eurer KI schreibt sozusagen, seid ihr da wirklich ehrlich oder wie viel ist Storyline und wie viel ist so wirklich? Und das
also bist du auch wie so ein Krimi, ne? Du versuchst ein bisschen hinter die Person zu schauen, also hinter den Kopf zu schauen und sagen, hey, was steckt da drin, ne? Was sind so deine wahren Gedanken? Um dann halt diese Information auch zu nutzen, um zu sagen, naja, glaube ich eben an diese Geschichte oder halt auch nicht. Ne? Ja. Und das ist
ja, du hast halt diese verrückten Protagonisten, ne? Du hast so gefühlt auch Antagonisten, die wechseln auch mal, so, ne, so Stichwort Elon Musk, so Mark Zuckerberg und so, vom Reptiloid zum MMA-Kämpfer zu dem und was auch immer. So, du hast so wirklich so Charakterentwicklung der Hauptdarsteller und die kämpfen untereinander und versuchen sich gegenseitig reinzureiten und zu beschuldigen oder auch nicht. Dann sind sie auf einmal beste Buddies, dann auf einmal wieder nicht und so. Ja, es ist wirklich wie so ein wie so ein Young Adult Book. So mit allen Fassaden. Ja.
Und es hat so, wenn du rauszoomst, hat das so was, so einen evolutionären Charakter, weil du halt eben ganz viele Varianten hast, ne, die alle irgendwie versuchen zu überleben am Ende oder halt eben was Großes zu schaffen. Mhm. Und viele schaffen es halt nicht. Ne? Und weil sie halt eben nicht gut genug da drin waren, ihre Geschichte zu verkaufen, weil sie halt eben nur Geschichten erzählt haben vielleicht und nichts geliefert haben und so weiter und so fort. Ja. Und es ist auch so spannend, wie du quasi in Echtzeit einfach sehen kannst, so, was hat sich vielleicht von heute auf, von gestern auf heute geändert und inwiefern ändert das auch so die Zukunft für diesen entweder Protagonisten, Antagonisten oder dieses ganze Unternehmen, was dahinter steckt. Es ist einfach irgendwie spannend. Es ist wie so ein Realtime Netflix-Film, der einfach nicht aufhört.
Und irgendwie so ein bisschen Soap-Charakter und alles, genau, weil man will ja gar nicht, also das hundertprozentig gibt es da Berichte drüber und Artikel drüber, wie viel Dinge quasi auf der Welt schon erfunden wurden von Menschen, die aber nicht die Aufmerksamkeit dafür bekommen haben, weil sie nicht die Storyline verkaufen konnten und dann andere sozusagen die bessere Storyline verkauft haben und deswegen das schlechtere Produkt vielleicht sogar sich quasi durchgesetzt hat, weil die bessere Story gestrickt haben, können sie einfach so, ne? Und deswegen, es sind ja einfach Geschichten, die du dann verkaufen musst. Der Markt ist so transparent wie vielleicht noch nie so. Jetzt mittlerweile, ne, allein dieser SpaceX-IPO und so, dass du halt siehst, okay, Retail kann irgendwie mit einsteigen und viel mehr Leute haben Trade Republic auf ihrem Handy oder irgendwelche Neo-Broker und partizipieren irgendwie an dem Markt. So, ich weiß nicht, wie groß Polymarket hier ist, aber das ist ja zumindest auch irgendwie Thema. Menschen beschäftigen sich irgendwie mit Erfolg, Misserfolg von Dingen und wetten darauf, ob das der Wettcharakter jetzt wichtig ist, aber zumindest partizipierst du ganz viel an diesem Geschehen, hast du ganz punktuelles Wissen und denkst auf einmal so, oh.
Das ist ein bisschen der Versuch halt dieser Schwarmintelligenz, ne? Dass halt eben sagst, du bist halt nicht nur deine Perspektive, sondern du nimmst halt die Perspektive aller, die sagen, ich wette jetzt auf dieses Ereignis, ich mache jetzt da irgendwie mit und bin Teil dieser Prognose, in welcher Form, ob es ein Fußballspiel ist oder irgendeine Präsidentschaftskandidatur oder was auch immer. Und ich finde das halt einfach super spannende Datenpunkte, weil die dann nicht nur, also weil die halt, es ist halt immer dieser Unterschied zwischen, ich stelle mich jetzt hin und mache irgendeine krasse Prognose bei irgendwas. Oder ich mache eine Prognose und wenn ich mal falsch liege, verliere ich Geld.
Ja.
Das ändert einiges.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was halt eben diese Prognose so spannend macht, weil die halt eben, ja, weil da eben, wenn du falsch liegst, hast du halt verloren. Das ist ein ehrlicher, glaube ich.
Ja, das ist ja nochmal spannend. Da haben wir auch irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt Tape 303, sagen wir Tape 240 oder so, haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. nimm auch dieses mit, da haben wir viel drüber gesprochen, über so Kredibilität von diesen Menschen in dieser Branche. Da ging es um diese Balaji-Dings mit Bitcoin, 1 Million Dollar, Gedönskirchen so. Innerhalb von, weiß ich nicht, einem Jahr oder es war ja irgendwie so ein Bold Move, ne? Da hast du ja auch gesagt, so. Naja, das, was in dieser Branche irgendwie relevant ist, ist halt so die Kredibilität. Wenn du dann mit so ein, zwei solchen Prognosen irgendwie falsch liegst, bist du halt raus. Dann traut dir halt keiner mehr. Und dann, das Spannende ist aber ja für uns als Endkonsumenten, kommen halt 1000 andere nach. Du weißt, dann kommt der Nächste, der halt einen krassen Track-Record hat und sagt, naja, der hat das und das und das vorhergesagt. Also glauben wir jetzt irgendwie dem und so weiter und so fort. Aber trotzdem haben die Einzelindividuen ja immer das Interesse daran, weiterhin die zu sein, auf die gehört wird, die irgendwie richtig sind in ihren Prognosen, weil das ist deren Wert in irgendeiner Form. Das
gilt ja auch für jeden eigentlich, ne? Wenn du, egal wem gegenüber, in jeder Beziehung zu anderen Menschen hast, also versuchst du eigentlich ja, dein Wort zu halten, wenn du irgendwelche Versprechungen machst, irgendwelche Ankündigungen machst, ne? Dieses, oh, ich werde jetzt Fitnessmodel. Also wie sehr hat das meine Reputation geschadet, weil ich halt immer wieder behauptet habe, ich werde es. Jetzt bin ich es immer noch nicht. Ne? Also
in meinem Kopf bist du es immer.
Aber in den Köpfen aller anderen 5 Zuhörer halt nicht. Und deswegen, ich glaube, das ist ein grundsätzliches Menschending, dass du halt, wenn du die Prognosen tätigst, dann guck halt, dass die irgendwie stimmen, weil sonst glaubt dir bei deiner Prognose eben keiner mehr und sagt halt, ja, Willi, danke, dass du mir gesagt hast, du willst Bitcoin bei 100.000 kaufen, gibt's die Hälfte meines Geldes verloren, du Arsch.
Ja.
So diese Memes, wo die Leute so, nächstes Thanksgiving, so, ich gehe nicht hin, weil meine Eltern werden mich umbringen.
Ja. Ja, spannend.
Und das ist halt auch das Spannende, weil deswegen es trainiert einen selber, wenn du halt in dieser Prognosewelt unterwegs bist, immer halt auch über Sachen nachzudenken, die halt nicht offensichtlich sind. Und ein so ein klassisches Beispiel, weil du gerade Bitcoin gesagt hast, war, inwiefern was macht es denn plötzlich mit Bitcoin, wenn auf einmal etwas da ist, was mehr zahlt pro Rechenkapazität, was eben Bitcoin, also was KI quasi, also Bitcoin, die Beziehung war halt nicht offensichtlich. Viele haben gedacht, KI wird Bitcoin nutzen, aber den Sprung zu machen, sagen, Moment mal ganz kurz, diese ganzen Rechenzentrenanbieter, die Bitcoin meinen, werden dann auf einmal KI-Rechenzentrenleistung bereitstellen, weil das eben mehr Geld abwirft. Das hat man nicht so kommen sehen und das hat was mit diesem ganzen Kryptomarkt gemacht und das ist sowas, wo ich mal, was halt spannend ist, weil halt es wenige denken über solche Beziehungen nach und sagen sie im Vorfeld, sondern im Nachhinein sagen, ja, das war doch klar. Ja. Nee, ja gut, im Nachhinein sind wir alle schlauer. So.
Ja, aber stimmt, ich glaube, wenn man wirklich kritisch und fein in diese ganzen Prognosen eben reinguckt von egal wem, dann hast du wahrscheinlich trotzdem, weiß ich nicht, ich würde fast sagen, also bold statement, irgendwie 85% Fehlerquote sozusagen irgendwie so, dass Leute halt ganz viele Dinge einfach labern und senden, dann sind 9 von 10 Aussagen falsch, davon geht die Welt nicht unter, aber diese eine Aussage, damit kannst du deinen Markt machen sozusagen, weil dann kannst du sagen, ey, ich habe das aber gewusst, so kein anderer wusste das, ich habe bei 8 Sachen falsch gelegen, aber das habe ich gesagt und deswegen vertraut mir, weil ich habe den Durchblick in dieser Branche und so, ne, das ist ja... Das ist irgendwie interessant.
Und das hast du so selten, weil wenn du zu krass in einer Sache unterwegs bist, übersiehst du halt vielleicht Dinge, die aber Auswirkungen auf dich haben. So wie halt die Bitcoin-Leute, die halt alle KI nicht als Bedrohung gesehen haben, die dann auf einmal dann doch war. Und das finde ich, das ist halt oft so spannend, eben der Unterschied zwischen einer Person, die sich sehr gut mit einer Sache auskennt und einer Person, die sich sehr gut mit ganz vielen Sachen auskennt. Weil diese Zusammenhänge, die halt nicht offensichtlich sind, sind meistens die, wo du halt eben auch Gewinn machen kannst, wo du halt sagst, da weiß ich was viele nicht wissen, weil sie eben diese 2 Sachen nicht miteinander kombinieren, die aber zusammengehören. So ein bisschen mein Hoffnungsschimmer im Sinne der was willst du mal werden, Frage. Und dieses, du musst dich auf eine Sache spezialisieren, bricht damit auf, weil dann kannst du die Geschichte erzählen, von wegen, es ist voll smart, wenn du dich mit ganz vielen Dingen auskennst. Dann kannst du Dinge sehen, die andere Leute nicht sehen und das kann ein Vorteil sein in bestimmten Szenarien. Du bist jetzt durch eingetreten, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ihr wusstet schon immer, der Druide ist die Superior Class. Exakt. Ja. Einen letzten Gedanken noch und dann muss ich auch langsam los, aber einen letzten Gedanken habe ich noch, so, dass du ja mit so Google-Chef Sam Altman, also Google-Chef, hab den Namen nicht auf dem Schirm, dann hast du irgendwie Sam Altman, dann hast du Elon Musk, dann hast du Mark Zuckerberg und so, diese ganzen Gesichter und Namen, die du jetzt da kennst, die sich ja in Interviews mit diesen Statements sozusagen auch vermarkten und im Mittelpunkt stellen. Ich finde es immer noch spannend, wie sie dann teilweise trotzdem nicht daran gemessen werden, sozusagen, was sie sagen. So, also dass du dann trotzdem, also wenn wir sagen, diese Prognosen sind eigentlich das, also was den Leuten dann ihren Wert gibt, auf der einen Seite, und sie jetzt aber selber, na, ich wollte eigentlich woanders hin, warte, ich fange den Satz nochmal neu ein. Also, dass du diese Menschen hast, so, und die bestimmen ja den Diskurs, weil wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wer soll denn sich besser auskennen als Mark Zuckerberg jetzt mit Meta, und der wird ja schon auf dem Schirm haben, wie die Sachen zusammenhängen, weil das ist ja wichtig für ihn sozusagen, oder nehmen wir Elon Musk und so. Und wenn die dann aber in den Positionen sind, dass sie sozusagen so, was auch immer der Begriff mächtig heißt, aber wenn sie, sage ich mal, so viel Macht haben in dieser Branche, dass sie dafür sorgen können, dass ihre Prognosen eintreffen, ist natürlich interessant. Weil du dann sagen kannst, wieso sollte ich gegen jemanden wetten, der selber in der Hand hat, ob das eintrifft oder nicht. Und das finde ich immer noch interessant, so ein bisschen zu sehen dann manchmal. Weil du dann trotzdem siehst, wie bei Elon Musk teilweise, ist ja schon ein Meme, wie er sozusagen 10 Jahre lang immer versprochen hat, nächstes Jahr ist Self-Driving überall und dann ist das und irgendwelche Tesla-Versprechen gemacht hat, die quasi nicht eingetroffen sind, die für den Endkonsumenten sogar sozusagen, aber trotzdem das Unternehmen super erfolgreich war und die Autos funktionieren und gut verkauft werden und so weiter und so fort. Das heißt, er hat ganz viel Quatsch erzählt, aber trotzdem hat es quasi funktioniert, weil er mitbestimmt hat, wie es sich entwickelt. Mark Zuckerberg, diese ganze Metaverse-Sache hat sich völlig als Quatsch irgendwie erwiesen und trotzdem klappt das irgendwie, weil man dann eben einen anderen Exit hat, weil diese Menschen quasi mitbestimmen, wie die Branche sich entwickelt, weil sie so viel Geld und so viel Power in diesem Markt haben, dass sie die mitbestimmen, habe ich das Gefühl, oder? Ist das Quatsch?
Ich glaube, das ist Quatsch tatsächlich, weil gerade bei dem Beispiel Metaverse war es ja genau eben das, wo man gemerkt hat, sagt, kann sich das noch so sehr wünschen. Mhm. Aber er wird da ausgebremst, sowohl vom Markt, der sagt halt, was soll die Kacke, ich will nicht ins Meta-Ding abhängen. Mhm. Aber auch von, es gab einen riesen Rebell aus Investorenperspektive, die alle gesagt haben, so, stopp das Ganze oder wir müssen dich absägen.
Aber geht es also nämlich trotzdem besser als jemals zuvor? Also steht die Aktie nicht trotzdem besser als jemals zuvor,
ja,
sozusagen?
Ja, die steht halt weiter, aber mhm. die steht halt besser, weil eben irgendwer gesagt hat, so, stopp mit diesen Spielchen. Mhm. Das Geld, was du für diesen ganzen Kram ausgibst, hör uns jetzt auf, damit auszugeben. Und wir zwingen dich jetzt eben mhm. in eine andere Richtung einzuschlagen, nämlich die KI-Richtung. Mhm. Und das, was du vorher gemacht hast mit den ganzen Meta und Glasses und so, cutten wir jetzt. Und dann gab es halt, ich glaube, 30.000 Leute wurden gefeuert bei
Facebook. Ja, ich weiß, das habe ich mitbekommen. Ja, okay, schon, das ist ein Punkt, das
also, dagegen. Und ich glaube, bei Elon Musk ist es halt insofern ein bisschen anders, weil sozusagen niemand, diese Option gibt es nicht. Es gibt ja die Option, nicht Elon Musk zu feiern, weil er in Anführungszeichen, glaube ich, aus Sicht der Investoren, die halt in SpaceX oder Tesla investiert haben, ist halt, ohne ihn läuft es halt nicht. So. Mhm. Deswegen gibt es diese Drohung nicht, deswegen kann er halt länger Dinge probieren, die andere Leute nicht so lange probieren können, weil er halt einfach so diesen ultimativen Vertrauensvorschuss aus Investoren- Aufsichtsratsperspektive hat, die dann sagen, ja, wir lassen den mal machen. Mhm. Selbst wenn der 5 Jahre später erst liefert, er liefert irgendwas.
Und diese Diskussion gab es ja ehrlicherweise vor ein paar Jahren ja auch und trotzdem hat das ja nichts, also da kann man nichts bei raus, also sozusagen. Ja.
Es war quasi in der demokratischen Abstimmung darüber, ob Elon Musk gefeuert werden sollte, haben die Mehrheit gesagt, nee, wollen wir nicht.
Ja.
Und ich glaube, deswegen, es wird immer wieder versucht, sich was herzuwünschen, aber ich glaube, du kannst, also so stark du es auch willst, manchmal klappt es nicht. Mit Self-Driving ist das gleiche Beispiel. Mhm. 2019 ist das gelöst, ja, und sind immer noch nicht da. Mhm. So, und das ist halt, ich glaube, da ist halt einfach nur die Frage, wie lange hast du dennoch das Vertrauen der Anleger und Investoren, die halt sagen, mach du mal weiter, ich gebe dir noch ein paar Jahre, kriegst das schon hin, oder nee, reicht jetzt, stopp. Mhm. Im Facebook-Fall war es halt Stopp, Metaverse.
Mhm, stimmt.
Und im Tesla-Fall ist es ja, mach weiter, es ist halt die Zukunft, Geschäftsmodell ist einfach zu geil, serviert. Wenn du es halt hinbekommst, dann ist gut und wir geben dir noch ein paar Jahre Zeit. Mach einfach. Aber ich glaube, diesen Kontrollmechanismus hast du halt schon.
Ja, stimmt.
Also halt, und manchmal, bei Google war das ja auch der Aktienpreis hat sich halbiert plötzlich und dann war auf einmal alle waren ganz
Druck da. Also, ja.
Mach. Und dann wurde geliefert tatsächlich. Aber es muss halt erst ein bisschen Druck aufgebaut werden.
Ja. Das hast du auch mal von erzählt, dieser, wie hieß das, der Fireman-CEO, nein, ich habe es vergessen, wie es hieß, weißt du, wo dann
so der da reingeht in die Unternehmen.
Die
so
Macht sich bündelt quasi, weil wir haben Notfallsituationen und jetzt machen wir Prozesse schlanker und wir handeln jetzt einfach irgendwie so ein bisschen.
Genau, ja.
Ja, spannend. Ich würde sagen, über die WWDC, die
einfach nur enttäuschend.
Enttäuschend war die, über die sprechen wir nächste Woche noch mal kurz. Ich muss zugeben, in den letzten 2-3 Tagen, ich weiß nicht, ob das bewusst von Apple auch einfach so ein bisschen Storylines gestreut wird. Es gibt gerade viele Leute, die ganz gute Berichte ins Internet schreiben, so die halt Beta testen und sagen, ey, so, ne, nach Europa kommt Siri AI auf dem Laptop wird funktionieren, nur auf Handy und iPad quasi nicht. Und ich habe hier die Beta-Version auf dem Laptop und die ist voll geil, die ist voll cool, die denkt so mit und so. Und das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe mit der Integration in Dateien und so weiter und so fort. Ey, ich bin mal gespannt, ob das jetzt nicht einfach so ein bisschen Schadensbegrenzung nach dem Aufschrei nach der WWDC ist oder ob es trotzdem cool wird, ja.
Ja, und wenn Claude jetzt gebannt ist, gibt es vielleicht doch keine gute Alternative, dann hat Apple wieder eine Chance. Also, es bleibt spannend. Ja.
Stimmt. Alrighty. Alright. Dann.
Schönen Sonntag noch.
Yes. Peace out.